Im Zentrum eines jeden Gottesdienstes steht natürlich auch das Wort Gottes und eine Predigt. Der Predigttext, über den wir uns heute Gedanken machen können und dürfen, steht im Alten Testament. Der Prophet Jesaja, Kapitel 66. Ich lese uns die Verse vor, die Verse 10 bis 14. Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust. Trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Denn so spricht der Herr, seht her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker, wie einen rauschenden Bach. Ihr Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Und wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten, aber seine Feinde wird er bedrohen. Als ich so über diesen Text nachdachte, liebe Gemeinde, dachte ich, als ob wir nicht schon genug Sorgen, Angst und Zweifel hätten in dieser Situation. Und jetzt kommt dieser Bibeltext daher und zwingt uns Freude auf. Freut euch mit Jerusalem. Wie bitte, dachte ich beim ersten Lesen. Ich mag doch gar nicht bis zum Ende meiner Straße denken, so sehr bin ich gerade mit mir selbst beschäftigt. Wie sollen da meine Gedanken bis Jerusalem kommen? Corona, überall. Alles ist geschlossen. Schulen, Geschäfte, Grenzen. Ja, sogar die Tür zum Altenheim, wo die Eltern leben. Alles ist gestrichen. Konzerte, Theater, Kino, ja sogar das Händeschütteln. Alles ist vergriffen. Nudeln, Toilettenpapier, Konserven. Ja, so gut, ja, sogar die gute Laune ist nicht mehr da. Freut euch, so dieser Text, geht's noch in dieser doch so schwierigen Situation für uns? Da hilft es auch nicht, dass dieser Bibeltext heute am Sonntag Letare als Perikopentext vorgeschlagen wurde. Letare. Die Mitte der Passionszeit haben wir gerade. Letare heißt übersetzt, freut euch, im Sinne von Ostern ist ja nicht mehr weit. So gesehen passt dieser Text als Perikopentext an diesem Sonntag. Aber so habe ich mir die Frage gestellt, passt er auch in mein Leben, passt er in unser Leben gerade und heute? Schon damals hat er Mühe gemacht auf den ersten Blick. Diese Trostworte des Propheten Jesaja sind an Menschen gerichtet, die alles verloren haben. 70 Jahre waren sie in Gefangenschaft und kommen nun mit der bangen Frage in ihre Heimat zurück, was finden wir vor? Was wird sein? Sie wissen, wenn sie jetzt nach diesen Jahren der Gefangenschaft zurückkommen, werden sie nicht nur neue Häuser aufbauen müssen, sondern sie müssen Seelen aufbauen und Lebensläufe ganz neu schreiben. Und sie fragen sich, werden wir unsere Stadt Jerusalem überhaupt wiederbeleben können? Freut euch mit Jerusalem? Ich bin mir nicht sicher, ob das jüdische Volk damals so voller Freude war bei diesem Gang zurück. Jesaja malte dem jüdischen Volk damals Traumbilder vor Augen von überströmendem Glück und Wohlergehen. Wie kann er das angesichts der großen Not des Volkes damals tun? Gehörte er etwa zu jenen Gutmenschen, die naiven Glaubens sind, die in allem nur das Positive sehen und immer nur Ziele haben? Hätte man nicht sogar sagen müssen, ein Realitätsverlust leitet doch diesen Menschen? Man müsste eigentlich seinen Rücktritt fordern, jemandem, der in einer solchen schweren Situation so etwas Wunderbares, naiv Schönes vor Augen malt. Oder war er doch ein großer Visionär, der am Ende Recht behalten sollte? Angst oder Hoffnung? Wer ist eigentlich die bessere Beraterin in Krisensituationen? Angst oder Hoffnung? Diese Alternativfrage stellt uns dieser Text. Angst oder Hoffnung? Das ist das Thema des Textes. So gesehen ein wunderbarer Text für diesen Sonntag. Und Jesaja entscheidet sich für die Hoffnung. Und dazu verwendet er ein Bild. Er vergleicht Gott mit einer tröstenden Mutter. Er redet von einer prall gefüllten Mutterbrust, an der das Menschenkind schlürfen darf, sich erquicken darf. Und ich sehe so, wie man auf dem Schoß einer Mutter geborgen ist und auf den Knien getragen. Das sind sehr sinnliche Bilder. Und sie sprechen von inniger Nähe. Und sie gipfeln in dem Satz, den wir vielleicht noch in Erinnerung haben, weil er einmal Jahreslosung war. Wie einen seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, sagt Gott. Unmittelbar denke ich an die eigene Mutter und vielleicht du auch, wie sie uns getragen hat damals, als wir hingefallen sind, wie sie uns den Trost zusprach, als wir auf ihren Knien in ihrem Schoß saßen, wie sie uns mit offenen Armen empfangen hat damals, als wir vom Spielplatz kamen oder vom Kindergarten, wie sie uns mit ihrer strapazierfähigen Liebe einfach nur so überschüttet hat und wie es ihr gelang, mit guten Worten, vielleicht auch nur mit etwas Pusten, das aufgeschürfte Knie oder den ledierten Ellenbogen irgendwie zu heilen. Ein wunderbares Bild, das Jesaja hier gebraucht. Allerdings, Bilder können auch einseitig gesehen werden. Nicht jedes Bild ist für jeden verständlich und nicht jedes Bild ist für jeden annehmbar. Bei allen schönen Erinnerungen, bei aller verklärter Mutterromantik, nicht jede und nicht jeder kann da einstimmen. Es gibt Menschen, für die ist dieser Vers unerträglich. Es gibt Menschen, die haben von ihrer Mutter Ablehnung erfahren und Härte. Und sie haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Mutter sie eben nicht geliebt hat. Sie haben die eigene Mutter als Tyrannin erlebt, die traurig machte und eben nicht tröstete. Sie können so dieses Bild auch nicht auf Gott übertragen. Wie kann Gott so sein, wenn ich meine Mutter so erlebt habe? Wenn wir von Gott als einer tröstenden Mutter sprechen, spielen unsere erlebten Erfahrungen mit den eigenen Müttern sicherlich eine Rolle und damit prägt sich ja auch unser Bild von Gott. Und die Frage ist, wie kann das gelingen, gerade jetzt, wenn man solch negative Erfahrungen gemacht hat, sie eben nicht zu übertragen auf Gott? Denn Gott wurde zwar Mensch, aber er ist doch erstaunlich anders als wir. Und auch das muss betont werden, wenn wir über Mütter reden. So ganz fremd ist das mit dem Social Distancing für Mütter ja nun nicht. Mindestens nicht bei denen, die Kinder in der Pubertät haben oder Kinder, die sich entfernt haben oder sich von den Eltern losgesagt haben. Ja, es gibt diese Zeiten. Da wird körperliche und seelische Nähe mit Kindern und von Kindern abgelehnt. Da ist der Mutterschoß eben nicht mehr gefragt. Das gehört zum Erwachsenwerden. Das gilt übrigens auch für Gott. Nicht immer und zu allen Zeiten suchten Menschen die Nähe zu Gott. Nicht immer und überall wollten Menschen diese unmittelbare Liebe Gottes spüren. Einige Verse vorher, Kapitel 65 in Jesaja, steht: Ich, Gott, ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Und sie sagen: Bleib, wo du bist, komm mir nicht nahe. Gott ist wie eine gute Mutter, so Jesaja, die es aushält, wenn die eigenen Kinder auf Distanz gehen. Und Gott ist dennoch voller positiver Gedanken, wenn es um uns Menschen geht. Er blickt positiv in die Zukunft. Jesaja, der alte Prophet, macht meines Erachtens genau das Richtige. Er entscheidet sich für die Hoffnung. Er lenkt den Blick weg von der Angst hin zu der Hoffnung. Und Gottes Prophet möchte, dass das Leben und die Lebensplanung nicht mehr von Angst bestimmt ist. Unglaublich tröstende Worte. Prophet und Wort Gottes kommen mitten in die Angst. Sie trösten auch uns heute an diesem Sonntag, an diesem Tag, mitten in der Krise. Und mit diesem Predigttext stellt sich Gott mit seinem Wort mitten in unseren Panikraum, den wir gerade vielleicht erleben. Und er erzählt davon, wie er ist, wie eine gute, liebevolle Mutter. Dieser Text, so finde ich, hebt die Decke hoch, unter der wir uns verkrochen haben, legt uns eine beruhigende Hand auf und zeigt uns Hoffnung. Wie geht man um mit einer Krise? Angst oder Hoffnung? Was wäre denn, wenn wir im Herbst in diesem Jahr Folgendes an Erfahrung gemacht haben? Die soziale Distanz durch Corona hat eben nicht zu einer überhöhten Einsamkeit geführt. Im Gegenteil. Neue Beziehungen sind gewachsen. Familien, Nachbarn, Freunde sind näher gerückt und haben bisweilen sogar verborgene Konflikte lösen können. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt haben, weil das Businessfliegen ja so angesagt war, stellte sich heraus als ganz praktikable und produktive Art, miteinander zu arbeiten. Selbst Kirchen haben verstanden, was das Positive an Digitalisierung bedeutet. Und unser Bildungssystem hat sich verändert. Lehrer lernten eine Menge über Internet-Teaching. Dadurch haben Kinder einen völlig neuen Zugang zum Bildungssystem bekommen. Das Virus brachte auch neue Kultur des Langtelefonierens hervor. Während wir vorher einfach nur kurz ein Smalltalk gemacht haben, haben wir gelernt, in dieser Zeit Gespräche auszuhalten und bis zum Ende zu führen. Und Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, übrigens auch junge Menschen, haben diesen großen Vorteil erkannt, wie gut es tut, einfach mal spazieren zu gehen. Bücher lesen wurde auf einmal wieder zum Kult. Wir haben erkannt, dass künstliche Intelligenz in echten Krisen nicht wirklich hilft, sondern echtes, menschliches, soziales Engagement. Und die Wirtschaft? Die Wirtschaft hat gelernt, riesig verzweigte Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten gekarrt werden, abzulegen. Ortsnahe Produktionen boomen wieder. Und das Globalsystem driftet in Richtung Lokalisierung, Lokalisierung des Globalen. Ich bin kein Zukunftscoach wie Matthias Herz, der in seinem Artikel die Welt nach Corona so oder ähnliche Szenarien beschreibt. Ich bin auch kein Prophet wie Jesaja. Ich bin ein Mensch, der Gott vertraut und weiß, dass Trost immer schon Gottes Sache war und immer ist. Ja, unser Glaube nimmt die Angst ernst. Unser Glaube und die Angst, sie gehen sogar eine Meile und auch mehr. Aber irgendwann kommt unser Glaube dahin, dass er das Evangelium verkündet. Dahin, dass er erzählt von dem, wie Gott ist. Und dass er mit seiner Liebe unseren Angsterfahrungen etwas entgegensetzt. Dem Tod das Leben, dem Hass die Liebe, dem Egoismus die Nächstenliebe. Diese Gedanken greift jetzt Pastor Carsten Hokema weiter auf.
Danke, Frank-Erik Müller. Diesen einen Gedanken möchte ich aufnehmen. Der Gedanke, dass der Glaube die Angst aushält. Dass Glaube und Angst auch einen Weg miteinander gehen können, aber es geht dann auch noch weiter. Wir beide haben die Predigt nicht miteinander abgesprochen und schon gar nicht haben wir gewusst, dass wir heute mit allen Innenstadtgemeinden und der Gemeinde Hamm gemeinsam feiern. War nicht geplant. Du hast uns gerade nahegebracht, dass der Prophet Jesaja ein Bild verwendet hat. Ich hatte für diesen Sonntag geplant, schon vor ein paar Wochen, hier ein Bild zu zeigen. Großflächig hing es ein Jahr lang hier in unserer Kirche wie jetzt die diesjährige Jahreslosung. Marion Bischke-Heimes hatte es gemalt. Leider wurde es übermalt. Es war genauso groß wie das daneben hängende Bild. Am liebsten würde ich es wieder freilegen, freikratzen wie so Restauratoren und es jetzt ein paar Monate hängen lassen. Die Jahreslosung von 2015, der Predigttext von heute. Der Glaube nimmt die Angst ernst und ich ergänze auch die Sorge, auch die Verunsicherung, auch die Schmerzen, auch das Alleinsein. Der Glaube nimmt das alles ernst, der geht da nicht drüber weg. Im unteren Teil dieses Bildes kann ich das so richtig sehen. Die Mutter und ihr Kind sind miteinander verbunden. Warme Rottöne, das geschwungene Halbrund der Mutter, das umfasst übrigens Kopf, Herz und Hände. Das Kind wird von dieser Mutter aufgenommen. Der Kopf des Kindes ganz vertrauensvoll zur Mutter geneigt. Ja, so ist das wohl bei Gott. Der nimmt das ernst. Unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Tränen. Das Bild des Propheten Jesaja, das Bild von der tröstenden Mutter, das malt einen Gott vor Augen, der sich nicht abwendet, wenn Menschen Sorge haben. Das malt einen Gott vor Augen, der da ist, mit offenen Armen, wenn Menschen Sorgen haben, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie im Leben verunsichert sind. Ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet, wie eine liebende Mutter, die für einen da ist. Ich habe das bei der Predigtvorbereitung tatsächlich erlebt. Es klingelte das Telefon, ich ließ mich unterbrechen und es war eine Freundin aus Oldenburg am Telefon, die hat zwei Kinder. Und sie sagt, Carsten, ich habe gerade Zeit, die Kinder wuseln im Garten. Und dann unterhielten wir uns und haben uns wirklich Zeit genommen, mal länger miteinander zu telefonieren. Und irgendwann schrie eins der Kinder und kam angerannt und ich hörte, wie sie am Telefon machte, na, alles gut jetzt, komm, ich puste mal. Und hat gepustet und siehe da, es war gut. Und dann sagte die Mutter noch Folgendes. Weißt du was? Guck mal da draußen, da ist noch das und das. Geh mal hin und mach mal das und das. Und sie malte dem Kind ein schönes Bild, was denn ist, wenn es nach draußen geht, damit sie in Ruhe mit mir weiter telefonieren kann. Das erlebt dieses Kind bei seiner Mutter. Sie ist für mich da. Sie hat Zeit. Das erleben gläubige Menschen bei Gott. Der wendet sich nicht ab, wenn es mir wehtut. Der hat immer Trost für mich bereit. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, unser Gott ist der Gott allen Trostes. Das ist die Quelle, wo der ganze Trost zu finden ist. Liebe Gemeinde, und deswegen ticken wir Christinnen und Christen ganz genau so wie unser Gott. Das hat er uns ins Herz gelegt. Wir trösten auch, wenn Menschen in Not sind. Ganz konkret. Wir packen so an, wie Gott anpackt. Wir nehmen Menschen in den Arm. Wir helfen, wenn Menschen in Bedrängnis sind. Natürlich, jetzt gerade nehmen wir sie nicht in den Arm. Aber grundsätzlich gilt das für unser Leben. Unser christlicher Glaube hält Not aus. Unser christlicher Glaube hält Schmerzen aus. Unser christlicher Glaube hält das zusammen, wenn das Leben auseinanderfliegt. Als Christen wenden wir uns nicht ab, so wie Gott sich nicht abwendet. So wie Gott immer Trost hat, trösten wir immer. Das gilt grundsätzlich für unser Leben. Keinen Abstand halten, keine soziale Distanzierung von keinem Menschen. Das ist sozusagen in unseren christlichen Genen verankert. Und das ist nicht nur vor unserer eigenen Haustür. Wir werden auch weiterhin uns nicht von Menschen abwenden, die vor Gottes Haustür liegen, die nicht in unserem Land sind, sondern die irgendwo auf dieser Erde Not und Elend haben. Wir werden diese Menschen nicht aus dem Blick verlieren, weil wir einen Gott haben, der Gott allen Trostes ist, der den Menschen hilft. Wir werden uns heute und auch in Zukunft nicht von Menschen abwenden, die hungern, die in Kriegsgebieten leben, die auf der Flucht sind und die noch ganz andere Sorgen haben als wir. Wir werden auch die nicht vergessen, die nicht in Urlaubsgebieten sind und ausgeflogen werden, sondern die auf einer Insel in Griechenland festsitzen. Warum? Weil Gott diese Menschen nicht vergisst. Deswegen werden auch wir sie nicht vergessen. Unser Gott ist der Tröster. Und wir nennen unseren Gott den Retter. Dann werden wir genau das Gleiche machen. Wir werden retten. Wir werden helfen. Wir werden trösten. Andere. Gott kommt uns ganz nah, wie eine tröstende Mutter den Menschen. Natürlich sind wir Christen auch in diesen Wochen ganz weit vorne dabei, Abstand zu halten. Ganz weit vorne. Aber warum? Weil es eben nicht in erster Linie um uns geht, sondern um die anderen. Es geht darum, Abstand zu nehmen von den anderen, für die anderen. Es geht auch in dieser gesundheitlichen Krise gerade nicht um uns in allererster Linie. So wie es Gott nicht um sich geht, so geht es uns auch nicht um uns. Seit der wie eine Mutter tröstend zu uns kam in Jesus Christus, seit der in Jesus Fleisch wurde, ist uns das eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen, oder? Als Christinnen und Christen geht es uns gar nicht um uns selbst. Geht es uns nicht zuallererst um unsere Gesundheit, um unsere Insel, um unsere Gemeinde. Nein, liebe deinen Nächsten. Ja, natürlich wie dich selbst, aber liebe deinen Nächsten. Gott geht und auch wir gehen immer noch die eine und auch noch die andere Meile mit dem Nächsten. Weil Gott uns so tröstend nahe ist, nehmen wir in diesen Tagen viel Abstand zu anderen, wegen der anderen. Er ist bei den Kranken ganz nah. Wir sind bei den Vorerkrankten und bei den Risikogruppen ganz auf Abstand. Das entspricht dem ganz Nahsein Gottes, unser Fernsein, damit die Schutz und Trost haben. Er ist der Gott allen Trostes. Er tröstet wie eine Mutter. Also sorgen auch wir mit warmen Rottönen wie auf diesem Bild für Trost. Malen wir unser Bild für die anderen mit warmen Rottönen aus Worten, aus Gesten, aus Briefen, Einkäufe, Telefonate, Gebete. Das ist nicht nur in diesen Tagen, das ist für unser ganzes Christenleben irgendwie ganz selbstverständlich. Und was ist eigentlich mit uns? Also ich erlebe in diesen Tagen, wenn ich einkaufen gehe, ja nicht nur andere, die nicht ganz bei Trost sind. Mag ja sein, vielleicht sogar etwas herablassend, schaue ich manchmal auf Regalleerkäufer herab. Aber mal so ganz ehrlich, das ist doch eigentlich auch nur ein Zeichen von Verunsicherung bei denen, oder? Bin ich eigentlich in diesen Tagen ganz bei Trost? Bin ich ganz getröstet? Also ich bin verunsichert. Ich glaube, die meisten sind das. Es sind eben nicht nur die da draußen in den Supermärkten. Es sind doch auch die 5, 6 hier in der Kirche, die an den Bildschirmen, die Christen in den Gemeinden, an den vielen Livestreams, die es gibt. Kommt, wir sind doch auch verunsichert. Es ist schon etwas spooky hier in dieser großen Kirche. 6 Leute. Wir wissen gar nicht so genau, was nächste Woche ist. Ich werde keine Regale leer kaufen, das weiß ich von mir. Aber verunsichert bin ich. Nein, wir verschließen die Augen nicht vor unserer eigenen Sorge, vor der Einsamkeit, die uns vielleicht überfällt. Wir verschließen die Sorge, wir verschließen die Augen auch nicht vor der Sorge um unsere Liebsten, die nicht bei uns sind. Oder vor der Trauer, die uns vielleicht überfällt in diesen Tagen. Und bei manchen ist sicherlich auch die Sorge um den Arbeitsplatz dabei. Oder sogar um das eigene Unternehmen. Und da ist auch Sorge zu erkranken. An welcher Krankheit auch immer. Christen gehen über ihre eigenen Sorgen nicht einfach hinweg und tun so, als wäre alles eitel Freude, Sonnenschein. Aber wie Frank-Erik Müller gesagt hat, wir bleiben nicht in diesen Sorgen stecken. Denn, und das hat er auch gesagt, der Glaube verkündigt das Evangelium. Liebe Gemeinde, das finde ich an diesem Bild wirklich, wirklich schön. Am oberen Rand, der helle Rand die frohe Botschaft. Dieses Bild verkündigt das Evangelium auf so anschauliche Weise. Ja, Gott tröstet uns, ist bei uns da unten, dieser warmrote Teil des Bildes, jeden Tag. Und er sagt uns durch dieses Bild auch das Evangelium. Da steht es, oben im Hellen, das Kreuz. Nichts und wirklich niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ich habe ja manchmal Probleme mit dem Paulus, aber manchmal bringt er es auch auf den Punkt. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, man höre, weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten noch irgendwas kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch keine gesellschaftliche Ausnahmesituation. Nächste Woche sind wir wieder im Alltag. Es wird kein ganz normaler Alltag. Aber was wir ganz normal machen können, ist Folgendes. Wir können ein so wunderschönes Bild malen für andere. Mit warmen Rottönen aus Worten, aus Gesten, aus Briefen, aus Einkäufen, aus Telefonaten und Gebeten. Und wir können auch uns selbst das Evangelium sagen lassen. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Gott ist bei dir. Und wir können das Evangelium weitersagen. Gott liebt dich. Er meint es gut mit dir. Nichts und niemand wird dich von ihm trennen. Amen.